Spricht für Radio Frei, was ihr hier hört. Und wenn ihr häufiger Radio Frei am Donnerstag um 9 hört, dann hört ihr jetzt tatsächlich unterdessen. Auch wenn die Stimme, die hier spricht, was ganz anderes nahelegt. Aber nein, es handelt sich nicht um eine Sendung von einer Krankenstation und es handelt sich auch nicht um eine neue Sendereihe. Es handelt sich um Radio Frei und unterdessen. Und willkommen mit dieser Stimme heißt euch Reino. Und in diesem Unterdessen sind wieder verschiedene Wortbeiträge zu hören, verschiedene Musikbeiträge und es gibt hoffentlich ein interessantes und ein abwechslungsreiches Programm für euch alle, die ihr dazuhört und jetzt hoffentlich genauso wie ich hier in Erfurt das schöne Wetter genießen können. Und das Wetter ist ganz bestimmt nicht schuld daran, dass ich erkältet bin. Was haben wir denn an Wortbeiträgen? Nun ja, wir haben erst einen Zettelkasten heute, eine Buchbesprechung, die Roman und Vivien beigesteuert haben. Wir haben dann einen Beitrag, den ich mir nicht ausgedacht habe, den ich mir zusammengestellt habe, zum Thema Zeit. Zeit nämlich, die dazu geführt hat, dass wir auf dieser Welt ein Unikat haben. Was kein Mensch je vermutet hätte, aber es war Schweden, das als einziges Land einmal einen 30. Februar hatte und damit beschäftigt sich dieser Beitrag. Mit einem ganz anderen Aspekt der Zeit beschäftigt sich anschließend ein Gespräch, das ich mit Manfred Berg geführt habe vor ein paar Tagen. Und das beschäftigt sich mit der amerikanischen Geschichte. Was es dazu näher auf sich hat, werde ich noch erläutern. Und all denjenigen, die diese Donnerstagssendung vielleicht in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie deswegen hören, weil sie etwas über neue Filme in dieser Stadt erfahren können, all denjenigen kann ich sagen, es gibt auch heute die Rubrik Filme der Woche. Es gibt sie aber am Ende der Sendung. Wer also mag, kann jetzt zwischendurch mal einen Kaffee trinken gehen und dann anschließend um 10:30 zu den Filmen der Woche wiederkommen. Herzlich willkommen also nochmal bei Unterdessen am 12. März 2026. Und dieser 12. März ist natürlich ein anderer Tag als der 11. März oder auch der 13. Morgen einen anderen Tag hat, deswegen einen Musiktitel verdient und der ist von Paul McCartney.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair, assistant. of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Tag von Paul McCartney. Die Buchbesprechung, die wir heute haben und die jetzt gleich zu hören sein wird, die widmet sich einem Buch, das den Titel trägt, Der andere Arthur. Roman und Vivian haben über dieses Buch gesprochen und bevor ich die Besprechung abspiele, habe ich dazu noch einen anderen Song von einer ganz anderen Art und Weise, wie, als jetzt wir gerade von Paul McCartney gehört haben, nämlich von Queen, Another One Bites the Dust.
Another one bites the dust. Uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne. Die
Gedanke.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss. Also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und zum heutigen Zettelkasten begrüße ich ganz herzlich im Studio Vivian. Hallo Vivian.
Hallo Roman.
Vivian, ich weiß gar nicht,
ja,
wie viel unterschiedliche Literatur du jetzt in der letzten Zeit auf einmal mitgebracht hattest. Ich erinnere mich an eine Phase der Dystopie, viel wissenschaftliche Hintergründe zu Klimawandel und so weiter.
Mhm.
Und jetzt die letzten paar Male, die du hier warst, da sind wir wirklich von schwarzem Humor mit Fantasy-Touch über feministische Romane bis hin zu erstaunlicherweise viel deutschsprachige Literatur von dir auch gekommen. Mhm. Und jetzt kommst du hier mit einem Buch her, das habe ich nur kurz gesehen und dachte erstmal,
weißt du, oh mein spielt, Gott, oder?
Es wird ein historisches Ding.
Was?
Habe ich erst gedacht.
Nein.
So, doch, ich sehe nur die Farben, dann sehe ich Arthur, lese ich und dann dachte ich,
Nein, aber wenn du dir jetzt genau das Haus anschaust, das auf diesem Cover abgebildet ist,
ja,
dann weißt du doch, wo dieser Roman spielt, oder? Nicht?
In England auf jeden Fall.
Nee, in New York.
In New York. Ach, okay, Bronx.
Ja,
das sein.
Genau.
Ja,
es ist so ein Brown House oder
ja,
wie die
Brown
heißen.
Houses.
Ja, genau. Ja. Über Liz Moore, also ich kann dich beruhigen.
Ja.
Wir sind wieder bei englischsprachiger Literatur angelangt.
Ja.
Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich demnächst wieder ein deutschsprachiger...
Also ja, aber mich musst du nicht beruhigen. Ich habe
ja
viele deutschsprachige Literatur, die ich sehr, sehr mag.
Okay, ich habe den neuen Roman von Liz Moore mitgebracht. Über Liz Moore haben wir letztes Jahr schon mal gesprochen mit Der Gott des Waldes.
Ja.
Großartiger Roman mit eigentlich Thriller-Züge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und war natürlich klar, dass ich dann auch den neuen Roman lese. Neu kann man eigentlich gar nicht sagen, denn der andere Arthur ist 2012 erschienen. Also vor 14 Jahren im Original in Amerika. Genau. Und wie das ja oft bei Autoren und Autorinnen ist, wenn die in Deutschland bekannt werden mit einem Buch, dann wird ja häufig auch geschaut, was gibt es denn noch, was wir übersetzen können. Und so ist es eben bei der andere Arthur auch. Mhm. Es ist erschienen, ich glaube, dieses Jahr erst, also im 2026, okay. Also sehr, sehr frisch im CH Beck Verlag gebunden mit Lesebändchen und wie gesagt, allerdings von 2012.
Und das ist dann auch wieder etwas, es war kein Thriller, ne?
Der Gott des Waldes. Ja, doch schon. Also es ging ja darum, dass in einem, also wie in so einem Naturreservat, ja. Dass da Kinder verschwunden sind. Also es läuft als Roman, aber es hat schon so, es ist ein Spannungsroman, ja, würde ich eigentlich sagen. Ja. Und der andere Arthur ist aber kein Spannungsroman, okay. Sondern es ist halt ein Gesellschaftsroman, kann okay. man eigentlich sagen. Ja. Die Autorin Liz Moore ist New Yorkerin oder Amerikanerin und das war ihr erstes Buch 2012 und mittlerweile ist sie ja mit Der Gott des Waldes und Long Bright River, genau, 2020, das habe ich auch gelesen, ist sie mittlerweile von der Bestsellerliste auch nicht mehr wegzudenken. Und in diesem Buch geht es um, wie kann man es nicht bemerken, es geht um Arthur. Also Arthur Opp ist ehemaliger Literaturprofessor, lebt in New York, hat sein Haus in Brooklyn seit über einem Jahrzehnt nicht mehr verlassen, denn, das muss man auch dazu sagen, Arthur Opp wiegt mittlerweile 250 Kilo. Das Buch erinnerte mich tatsächlich an den Film The Whale.
Ging mir sofort durch den Kopf.
Ja, und ich habe erst so gedacht, also deswegen habe ich dann auch geschaut, wann der Roman erschienen ist. Also The Whale ist nach Der andere Arthur erschienen und also es war nicht so, dass die Autorin das irgendwie da abgeguckt hat oder so oder daraus dann eine eigene Story gemacht hat.
Ich glaube, vor The Whale war dieses genau dieses Thema mit viel zu viel Menschen in den USA schon immer ganz groß, glaube ja. ich.
Also wir haben da einen Mann mittlerweile auch um die 50 oder Mitte 50, der total einsam ist. Ja, er lebt in seinem Haus, er kommt eigentlich auch nicht mehr die Treppen nach oben. Also er war schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im ersten Obergeschoss. Sein ganzes Leben spielt sich quasi zwischen Wohnzimmer, Küche und Bad ab. Und er geht auch nicht mehr raus. Zum einen, weil er es gar nicht körperlich schafft, längere Wegstrecken wegzulegen. Und natürlich, weil, wie das oft ist, ist natürlich mit Scham behaftet. Und er lässt sich sein Essen bringen. Und dass er ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat, das ist ja klar. Also wenn man 250 Kilo wiegt, dann ist das Essverhalten nicht normal. Das ist klar. Und wie es so oft ist, ist das auch in der Kindheit begründet. Und als er noch Professor war, hat er eine Studentin betreut oder hatte eine Studentin in seinem Kurs, mit der er sich angefreundet hat. Und die beiden haben sich immer mal, aber völlig unschuldig, also es war nichts Sexuelles, haben sich eben getroffen und miteinander gesprochen. Die Studentin hatte es auch nicht so einfach, die dass sie überhaupt studieren konnte und bricht dann auch ihr Studium ab und die Wege treffen sich erstmal zumindest physisch nicht wieder. Also beide gehen in andere Richtungen und haben aber immer Briefkontakt. Ja. Und eines Tages meldet sie sich telefonisch bei Arthur und bittet ihn, sich um ihren Sohn zu kümmern. Der ist 17 und sehr, sehr sportlich und möchte unbedingt über ein Sportstipendium auch studieren, ist aber in der Schule jetzt auch nicht besonders gut. Und sie bittet ihn eben, ihm Nachhilfe zu geben. Und ja, das ist sozusagen der erste Kontakt nach vielen, vielen, vielen Jahren. Und Dann kommt noch ein junges Mädchen tatsächlich auf den Plan, denn Arthur schaut sich irgendwann in seinem Haus um und denkt sich, okay, also so wie es hier aussieht, kann ich eigentlich auch gar niemanden hier reinlassen. Also wie das so ist, man ist also ein bisschen Messi-mäßig und verloddert und er beauftragt eine Haushaltshilfe, ein junges lateinamerikanisches Mädchen, ganz schmale Person, die zu ihm kommt und sie verändert eben auch sein Leben. Und wie eben diese verschiedenen Lebenswege, also die junge Haushaltshilfe, Kerl, der 17-Jährige und Arthur, wie die miteinander verbunden sind und auch aufeinander treffen, das ist einfach sehr, sehr schön erzählt.
Also wenn man sieht, das hätte ich ja sofort, also gerade Verhaltensstörungen gegenüber Essen und so weiter, das sind ja ganz andere Faktoren, die da psychisch eine Rolle spielen. Aber ein großes Problem ist immer Einsamkeit.
Ja.
Genau bei sowas. Und das Buch scheint ja ein Hoch auf die Gemeinschaft zu sein.
Absolut. Ja. Und sehr wie man schön. Eben auch, also alle sind, also Cal ist relativ einsam, der ist an der Schule, seine Mutter hat dort als Sekretärin gearbeitet und hatte dadurch den Vorteil, dass wie ein Privatcollege dorthin zu kommen und passt eigentlich vom Typ her gar nicht, was die soziale Schicht angeht, will ich mal sagen, gar nicht dorthin. Und alle haben mit Einsamkeit zu kämpfen. Auch das junge Mädchen, die junge Haushaltshilfe hat ihr Päckchen zu tragen und wie sie sich eben gegenseitig da rausholen, wenn man eben im richtigen Moment die richtigen Menschen trifft. So ist es ja oft, dass man.
Oder eben die richtigen Menschen niemals fallen lässt, siehe Brieffreundschaft.
Genau. Na, und also wie das eben miteinander verwoben ist, das erzählt Liz Moore auf sehr berührende und sehr schöne Art und Weise.
Und das kann man sogar mit Lesebändchen nachverfolgen.
Ja.
Der andere Arthur, Liz Moore heißt die Autorin, das dritte Buch, das du von ihr gelesen hast. Du sagst, war wieder toll.
Ja.
Und könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vivian, für dieses schöne Buch und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you're caught between the it's true.
Christopher Cross war das. Arthur's Theme. In Anlehnung an das Buch, das Roman und Vivian besprochen haben. Und die Besprechung hat euch hoffentlich so interessiert gemacht, dass der eine oder andere von euch dieses Buch dann auch lesen wird. Lesen möchte jedenfalls mal. Bei mir sind das zwei verschiedene Stufen. Wenn ich ein Buch lesen möchte, dann besorge ich es mir, sei es in der Bibliothek, sei es in der Buchhandlung. Und ob ich es dann tatsächlich lese, ist noch wieder eine zweite Frage, die mit der eigenen Zeit zu tun hat. Und bei dem Thema Zeit sind wir dann schon wieder bei dem Thema des nächsten Wortbeitrags. Und den leite ich ein mit Boney M., The Calendar Song. Das war ein plötzlicher Schluss, den ich verpasst habe. Von einem Song, der ganz einfach gestrickt ist, indem er einfach die Monatsnamen des Jahres hintereinander auflistet und dem Ganzen eine Musik hinterlegt. Und ich habe mir Boney M. deswegen rausgesucht, weil ich eben, ich hatte es schon gesagt, mich mit der Zeit beschäftigt habe. Es war nämlich der 12. März im Jahre 1712, als Schweden eine Entscheidung gefällt hat, die einem zunächst etwas ratlos macht, würde ich sagen, oder jedenfalls überrascht. Und weil das diese Entscheidung so überraschend ist oder war, habe ich daraus einen Beitrag gemacht und den hören wir uns jetzt mal an. Am 12. März 1712 entschied sich Schweden, vorübergehend zum julianischen Kalender zurückzugehen, weil ein gescheiterter Versuch, auf den gregorianischen Kalender umzustellen, zu Verwirrung und praktischen Problemen geführt hatte. Hier ist der Hintergrund. 1582 hatte Papst Gregor der 13. den nach ihm benannten gregorianischen Kalender eingeführt, um die Abweichung des vorher geltenden julianischen Kalenders vom Sonnenjahr zu korrigieren. Der julianische Kalender, der von Julius Caesar, deswegen auch julianisch, im Jahre 45 vor Christus eingeführt worden war, hatte nämlich alle 4 Jahre einen Schalttag. Das ist uns vertraut. Das Kalenderjahr war also 365 ein Viertel Tage lang. Das Problem ist, dass sich die Natur, in diesem Fall die Astronomie, nicht hieran hält. Denn das Sonnenjahr ist 11 Minuten kürzer. Um genau zu sein, 365,2422 Tage. Das mag man als unerheblich ansehen. In der Praxis führte es aber dazu, dass der Kalender nach jeweils 128 Jahren einen Tag zu spät kam. Das führte praktisch dazu, dass der kalendarisch eigentlich auf den 21. März festgelegte Frühlingsanfang astronomisch schon am 11. März stattfand. Für die katholische Kirche war vermutlich viel wichtiger, dass dadurch auch das Osterfest falsch datiert war. Gregor hat den neuen gregorianischen Kalender am 24. Februar 1582 festgelegt, durch eine Neufestlegung der Jahreslänge. Die Dauer des mittleren Kalenderjahres wurde auf 365,2425 Tage festgelegt, indem eine weitere übergeordnete Schaltregel eingebaut wurde. Danach sind diejenigen Säkularjahre, also Jahre, deren Zahl durch 100 teilbar ist, deren Zahl gleichzeitig dividiert durch 400 keine ganze Zahl ergibt, keine Schaltjahre. Danach waren die Jahre 1700, 1800 und 1900 keine Schaltjahre. Die Jahre 1600 und 2000 waren Schaltjahre. Weil aber die Divergenz zwischen dem Kalender und dem Sonnenjahr ja schon bestand, um diese 10 Tage nämlich, wurden 1582 einfach 10 Tage ausgelassen. Auf den 4. Oktober folgte in diesem Jahr der 15. Oktober. Tatsächlich ist die Betrachtung eigentlich noch ein wenig komplizierter, weil im Hinblick auf die Festlegung des Osterfestes auch noch die Mondphasen zu berücksichtigen sind, aber darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Kommen wir auf Schweden zurück. Diese Umstellung haben nicht alle europäischen Länder mitgemacht, weil der neue Kalender vom Papst eingeführt worden war und daher ein katholischer Kalender war. Deshalb haben protestantische Länder ihn zunächst abgelehnt. Auch Schweden zählte hierzu. Übrigens haben die orthodoxen Kirchen den neuen Kalender bis heute nicht angenommen, mit Ausnahme der finnischen. Bei ihnen gilt entweder der julianische oder seit 1923 der neue julianische Kalender, der weitgehend dem gregorianischen Kalender entspricht. Das Osterdatum wird jedoch, außer in Finnland, durchgängig nach dem julianischen Kalender berechnet. Schweden beschloss nun also im Jahre 1700, schrittweise umzustellen, indem es 11 Tage aus dem Kalender strich, nämlich in den Jahren 1700 bis 1710 in jedem Jahr einen Tag, bis die Differenz ausgeglichen war. Der Plan scheiterte aber, weil Schweden 1704 bis 1711 in den großen nordischen Krieg gegen Russland verwickelt war. Die Regierung vergaß in diesen Zeiten, die geplanten Schalttage auszulassen. Durch die vergessenen Anpassungen war der schwedische Kalender danach weder julianisch noch gregorianisch. Er hatte eine eigenartige Abweichung von beiden Systemen. Zum Beispiel war 1712 Schweden einen Tag vor dem julianischen Kalender, der in Russland und der Orthodoxie genutzt wurde, und 10 Tage hinter dem gregorianischen Kalender für den Rest Europas. König Karl XII. Entschied deshalb 1712, die Verwirrung zu beenden und zum julianischen Kalender zurückzukehren. Nicht zuletzt, um wieder vernünftig mit Russland Handel treiben zu können. Russland war nach der damaligen Zeit julianisch und der größte Handelspartner von Schweden. Zur Umsetzung wurde ein Extratag, nämlich der 30. Februar 1712, eingefügt, um die Differenz auszugleichen. Ein einzigartiges historisches Kuriosum, denn Schweden ist das einzige Land, das jemals einen 30. Februar hatte. Erst 1753, also ungefähr 50 Jahre später, stellte Schweden dann endgültig auf den gregorianischen Kalender um. Wegen der schlechten Erfahrungen wollte man aber auf eine internationale Lösung warten, und als die Schweden dann entschieden hatten, mit Großbritannien und seinen Kolonien gleichzeitig zu gehen, wurde 1753 die Umstellung nicht nur in Schweden, sondern eben auch in Großbritannien erfolgt. Eine andere Frage ist, ob es zum Beispiel in einem Staat oder in mehreren Staaten eine Einheitszeit gibt, sodass man bei einem Grenzübertritt die Uhr nicht umstellen muss. Es ist uns allen vermutlich viel zu wenig bewusst, dass es in Deutschland erst seit dem 1.4.1893, also noch nicht einmal vor 150 Jahren, eine Einheitszeit gibt. Und der Beschluss des Reichstags zu diesem Gesetz fiel auch wiederum am 12. März, nämlich 1893, also genau vor 133 Jahren. Vorher hatte jeder Ort seine eigene, als natürlich bezeichnete Zeit, die sich nach dem Stand der Sonne richtete. Dieser Entwicklung ist Caroline Rothauge an der Universität Eichstätt-Ingolstadt in einer Habilitationsarbeit nachgegangen. Danach gab es insbesondere wegen der notwendigen Koordinierung der Eisenbahnlinien erste Versuche zur Vereinheitlichung durch die Eisenbahngesellschaften gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Nach den mittleren lokalen Zeiten richtete sich auch der innere Dienst der Eisenbahnen, aber, ich zitiere Caroline Rothauge, in der Praxis sorgten diese Bemühungen, mehr Einheitlichkeit zu schaffen, zunächst für eine gesteigerte Vielfalt an Zeiteingaben. Zitat Ende. Der Eisenbahnbeamte beispielsweise arbeitete nach einem System doppelter Zeitrechnung. Sah er doch im Dienst auf seiner Taschenuhr eine andere Zeit als die, die auf den Bahnhofsuhren entlang der Strecke angezeigt wurden. Sowohl das Eisenbahnwesen als auch der zunehmende Schiffsverkehr führten auf globaler Ebene 1884 dann zur Internationalen Meridiankonferenz von Washington, auf der, von Greenwich ausgehend, die Erde in 24 Zeitzonen eingeteilt wurde, die jeweils 15 Längengrade umfassen. 7 Jahre später dann forderte Generalfeldmarschall Helmut von Moltke im Deutschen Reichstag die Einführung einer nationalen Einheitszeit. Und am 1.4.1883 kam schließlich die mitteleuropäische Zeit nach Deutschland. Einheitlich. Von einer Einheitszeit war man damals aber noch immer weit weg, denn, so Caroline Rothauge, ich zitiere, um 1900 existierte kein Normalarbeitstag, der für alle Gewerbearten und Beschäftigten sämtlicher Berufsgruppen gültig gewesen wäre. Arbeiter kämpften daher ebenso für kürzere wie für überhaupt einheitlich geregelte Arbeitszeiten. Zitat Ende.
Zeit, die träumt nicht nur für immer Tanz und Tänzer. Die Zeit, die träumt auch jeden Sänger um sein Lied. Denn die Zeit ist das, was bald geschieht. Die Zeit, die träumt nicht nur für immer Traum und Träumer. Die Zeit, die träumt auch jeden Dichter um sein Wort. Denn die Zeit läuft vor sich selber fort. Sag mal nur, wo der Teufel hat, denn er wird niemals ab, die Hölle wird nicht kalt. Sag mal nur, wo den Teufel hat, heute ist schon beinahe Morgen. Die Zeit, die trennt nicht nur für immer Sohn und Vater. Die Zeit, die trennt auch eines Tages dich und mich. Denn die Zeit, die zieht den längsten Strich. Zeit macht nur, wo den Teufel hat, denn er wird niemals satt. Die Hölle wird nicht kalt. Zeit macht nur, wo den Teufel hat. Heute ist schon bald. Zeit, alle Zeit, Ewigkeit. Yeah, yeah, yeah. Zeit macht nur, wo den Teufel hat, denn er wird niemals satt, die Hölle wird nicht kalt. Zeit macht nur, wo den Teufel hat, heute ist schon bald am Morgen. Oh, 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 oh. Sag mal nur,
Barry Ryan war das. Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Ob der Text dieses Songs tatsächlich so ein kluger war, lasse ich mal dahingestellt. Es geht auch nicht darum, dass er klug war, sondern dass er einfach schmissig war und die Zeit ausgedrückt hat. Und ich glaube, das hat dieser Song sehr wohl, oder nicht nur hat, das tut dieser Song sehr gut. Ich komme jetzt zu einer ganz anderen Betrachtung von Zeit, nämlich der Geschichte. Als ich dabei war, die Sendung für den 12. Februar vorzubereiten, stieß ich eigentlich zufällig auf einen Artikel bei Wikipedia, der sich mit einer Know-Nothing-Bewegung in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigte. Da habe ich aufgemerkt. Ich habe mir den Artikel durchgelesen und ein bisschen zitiere ich aus ihm. Die wesentlichen Abschnitte nämlich. Die Know-Nothing-Party, eigentlich die American Party, war der populäre Name einer nativistischen politischen Partei in den Vereinigten Staaten, die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem im Vorfeld des Bürgerkriegs auftrat. Die Partei sprach sich gegen die weitere Einwanderung aus nicht-protestantischen Ländern aus, insbesondere gegen Katholiken, die aus Irland und aus Deutschland in die USA kamen. Ende der 40er Jahre entstanden verschiedene nativistische, antikatholische Geheimgesellschaften, aus denen dann später die Know-Nothing-Partei hervorging. 1854 gründeten Anhänger dieser Organisationen aus 13 Bundesstaaten die American Party. Der Name der Partei, nämlich Know-Nothing, stammte daher, dass ihre Mitglieder den Eid schworen, in der Öffentlichkeit nicht viele Geheimnisse über die Partei preiszugeben. Sollten sie zu der Partei von Externen gefragt werden, sollten sie einfach antworten, I know nothing, ich weiß von nichts. Außerdem forderten sie, den Protestantismus als dominante Religion zu bewahren und Handel und Konsum alkoholischer Getränke stärker zu kontrollieren. Der Hauptzweck der Partei war die Bekämpfung des Einflusses der Einwanderer und der katholischen Kirche. Es kam wiederholt zu gewaltsamen Übergriffen von Mitgliedern der American Party gegen Katholiken, vor allem gegen Iren, aber auch gegen katholische Deutsche. Nach der großen Hungersnot in Irland und der gescheiterten Revolution von 1848 in Deutschland strömten nämlich aus diesen Ländern Hunderttausende, die sogenannten 48ers, in die USA, in deren Städten die eingesessene Bevölkerung dadurch teils in die Minderheit geriet. Dies führte zu Ängsten und Spannung. Die Know-Nothings behaupteten, die katholische Einwanderung sei Teil einer Verschwörung des Papstes, um die Werte der Vereinigten Staaten zu unterminieren und ihre Institutionen zu unterwandern. Wegen ihrer Gehorsamsverpflichtung dem Papst gegenüber seien Katholiken grundsätzlich nicht geeignet, an einem demokratischen Staatswesen teilzuhaben. Als ich das alles las, fühlte ich mich nicht unerheblich an Entwicklungen erinnert, die ich heute zu sehen glaube. Und deshalb wollte ich dieser Frage etwas intensiver nachgehen. Und ich habe ein bisschen rumgeforscht und habe mich dann vor ein paar Tagen mit Professor Manfred Berg von der Universität Heidelberg darüber unterhalten, welche Bedingungen zu der heutigen Situation in den USA geführt haben und ob es Parallelen in der Geschichte dort gibt. Manfred Berg arbeitet am Historischen Seminar der Universität Heidelberg und befasst sich schwerpunktmäßig mit US-amerikanischer Geschichte. Dieses Gespräch, das als Telefongespräch geführt wurde, hören wir uns jetzt an und ich habe, weil es ein bisschen länger geraten ist, zwei Teile daraus gemacht, die von einer kurzen Musik unterbrochen werden.
Sie haben, Herr Professor Berg, die derzeitige Situation als einen Krisenfall der Demokratie in den USA bezeichnet in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben über die Entwicklung der letzten 70 Jahre in den USA. Was sind die Bedingungen, die nach Ihrer Analyse zu der heutigen Situation geführt haben?
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg galten die USA ja als Vorbild einer stabilen Demokratie, in der ein breiter Konsens über die gesellschaftliche und politische Ordnung herrschte. Dieser Konsens ist in den 60er Jahren zerbrochen in den Auseinandersetzungen über den Vietnamkrieg, den Rassenkonflikt und die Kulturrevolution der sogenannten Radical 60s. Und im späten 20. Jahrhundert dann führen Globalisierung, Einwanderung, Wertewandel und die Medienrevolution zu dramatischen Veränderungen und zu unerbittlichen Kulturkämpfen, die dazu geführt haben, dass wir heute zwei Lager in den USA haben, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und diese Polarisierung ist auch nach Auffassung vieler Politikwissenschaftler und Historiker eine echte Gefahr für die Demokratie. Und wir sehen ja mit Donald Trump einen Präsidenten, der die ganz offensichtlich die Verfassung, die sogenannten Checks and Balances, geringschätzt und der, ich denke, das kann man schon sagen, eine Art autoritäres Präsidialregime anstrebt.
Also er ist aber nur die Spitze, jetzt zeitlich gesprochen, die Spitze des Eisbergs. Also er hat die Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, ausgenutzt oder nutzt sie aus für seine Zwecke. Habe ich das richtig verstanden?
Er ist ganz sicher nicht derjenige, der die Polarisierung geschaffen hat, aber er hat von ihr profitiert. Donald Trump war ja kein Unbekannter. Er hat es im Grunde seit den 1980er Jahren, das, was man in den USA eine Celebrity nennt, also ein Prominenter. Und er hat immer auch seinen politischen Ehrgeiz schon durchaus artikuliert. Aber man hat ihn früher nicht ernst genommen. Es waren die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere auch die Krise 2008 folgende, also die sogenannte große Rezession, in der sich ein ungeheures Wut- und Protestpotenzial angesammelt hat. Und das konnte Trump ausnutzen. Trotzdem ist er nicht einfach nur irgendeine austauschbare Figur. Das wäre lächerlich. Trump ist schon eine singuläre Figur in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft. Er ist, das müssen wir heute anerkennen, man hat ihn ja lange unterschätzt. Man hat gesagt, ja, das ist ein Zufallspräsident, der verdankt die Präsidentschaft nur dem anachronistischen Wahlsystem. Der wird bald die Lust am Regieren verlieren. Und im Übrigen gibt es ja die Erwachsenen, die ihn ein bisschen schon einhegen werden. Also diese Unterschätzung, die müssen wir endlich mal zu den Akten legen. Trump ist in den vergangenen 10 Jahren zum authentischen Führer einer radikalen Volksbewegung geworden und die hat ihn zweimal ins Präsidentenamt getragen.
Ja. Wenn Trump jetzt in diese Phase hineingekommen ist, hat es denn, wie ich eingangs ja in meiner Anmoderation schon gesagt habe, vergleichbare Entwicklungen in der Vergangenheit der Vereinigten Staaten schon gegeben?
Naja, es gibt die große Analogie, die ja auch heute in den USA durchaus sehr ernsthaft diskutiert wird, und das ist der amerikanische Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865. Auch dem Bürgerkrieg ging eine jahrzehntelange Phase der Polarisierung voraus zwischen dem Norden und dem Süden. Es ging dabei letztlich ähnlich wie heute um die Frage, was für eine Art von Nation die USA sein sollten. Damals ging es um die Frage, ob, wie der Norden es wollte, die USA eine Nation freier weißer Männer, eine Republik freier weißer Männer sein sollte oder eine Sklavenhalter-Aristokratie, wie sie sich im Süden entwickelt hatte. Und heute geht es um die Frage, ob die USA eine multiethnische Demokratie werden, was angesichts der demografischen Entwicklung ja lange alternativlos erschien, oder ob es möglich ist, gewissermaßen die weiße, auch christliche Vorherrschaft, wie es die Anhänger Trumps, wie es die MAGA-Bewegung verlangt, zu konservieren.
Es hat aber in der Vergangenheit doch auch schon solche Abschottungsversuche gegenüber Zuwanderungen gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass historisch gesehen kein anderes Land der Welt so viele Einwanderer aufgenommen hat wie die USA. Wir haben allerdings gleichzeitig eine Tradition des Nativismus, wie man das nennt, also des Widerstands gegen Einwanderung. Aber wenn wir aufs 19. Jahrhundert schauen, dann ist die zwar oft sehr gewalttätig, aber sie ist zumindest gesetzlich nicht erfolgreich. Das erste Mal, dass es wirklich zu durchgreifenden Einwanderungsbeschränkungen kommt, ist zwischen 1917 und 1924. Da werden eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die die Zuwanderung erheblich einschränken, vor allem auch aus rassisch-ethnischen Gesichtspunkten heraus. Also man will vor allem, das ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sind das die unerwünschten Einwanderer. Man will die Einwanderung aus Osteuropa, aus Südeuropa, die Einwanderung von Juden auch stoppen. Und das führt dann dazu, dass wir in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also etwa zwischen 1924 und 1965, ein relativ restriktives Einwanderungsregime haben, das dann Mitte der 60er Jahre beendet wird. Nicht, weil man die Tore öffnen will, sondern weil man diesen rassistischen Charakter dieses Systems, das ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, verändern will. Niemand hat tatsächlich die Absicht gehabt, nun die Tore für Asiaten und Lateinamerikaner in dem Maße zu öffnen, wie es dann tatsächlich passiert ist. Und wir haben ja eine ganz erhebliche Verschiebung der Demografie in den USA. Um 1960 sind, das wissen wir aus den Volkszählungen, sind noch etwa knapp 90% der amerikanischen Bevölkerung europäischer Abstammung. Ja. Heute sind es noch etwa 55% und Mitte des Jahrhunderts wird das unter 50% fallen. Also das ist ein ganz wichtiger Grund auch für die Polarisierung.
Und das, was unter Trump jetzt passiert, ist ein Aufstemmen gegen diese Entwicklung.
Ja, aber das ist nicht neu. Ich meine, wir haben schon seit vielen Jahrzehnten Widerstand, vor allem gegen die ja auch in der Tat sehr hohe illegale Einwanderung. Ja. Nur über viele Jahrzehnte war das nicht wirklich repräsentiert in der Politik, sowohl die Republikaner als auch die Demokraten waren durchaus für eine liberale Einwanderungspolitik, vor allem weil man billige Arbeitskräfte ins Land holen wollte. Aber das hat natürlich auch zu kulturellen Verwerfungen geführt, zu Ressourcenkonkurrenz zwischen den Alteingesessenen, die nicht unbedingt immer die Weißen sein müssen. Wir haben auch viele Schwarze sind sehr skeptisch gegenüber Einwanderung, traditionell. Weil sie ja immer diejenigen waren, die zuerst um die billigen Jobs mit Einwanderern konkurriert haben. Und diese Entwicklung, die hat Trump sich natürlich zunutze gemacht und er hat eine republikanische Partei übernommen, die schon im frühen 21. Jahrhundert sehr radikalisiert war, nicht zuletzt aufgrund der Einwanderungsfrage. Mhm. Und Trump, also dieser sogenannte Establishment-Konservatismus, wie ihn George W. Bush zuletzt noch repräsentierte, die sind hinweggefegt worden. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass die republikanische Basis eine andere Einwanderungspolitik wollte.
Mhm. Wenn Sie sagen, es hat Entwicklungen auch schon in den zurückliegenden 150, 200 Jahren der amerikanischen Geschichte gegeben, die ähnlich sind, hat das dann immer wieder zu einem Rollback geführt? Ist das so eine Art Wellenbewegung, die man da beobachten kann?
Mit ähnlichen Entwicklungen meinen Sie, dass wir parteipolitische Polarisierung haben oder...
Sowohl als auch. Also auf der einen Seite die Polarisierung und auf der anderen Seite das Spezialthema Zuwanderung, Migration.
Naja, also ich, wie gesagt, die USA sind einerseits immer eine sehr offene Einwanderungsgesellschaft gewesen, andererseits hat es immer auch Widerstand dagegen gegeben und kulturelle Konflikte, es ging vor allem im 19. Jahrhundert zunächst, war es die Masseneinwanderung von irischen Katholiken, die sehr viel, die auch Kulturkriege hervorgerufen hat. Deutsche waren auch nicht immer willkommen, zum Teil auch wegen der Religion. Wir haben dann im frühen 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert die sogenannte New Immigration, also eine Masseneinwanderung vor allem aus Südeuropa, Italiener, Griechen und Osteuropa, Slawen und Juden. Und das schürt auch erhebliche Überfremdungsängste und organisierten Widerstand, der sich dann vor allem durch die nationalistischen Aufwallungen des Ersten Weltkriegs tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg auch durchsetzen kann. Mhm. Also es hat immer Restriktionen der Einwanderung oder Versuche gegeben. Andererseits aber sind die USA tatsächlich immer eine sehr offene Einwanderergesellschaft gewesen.
Mhm. Aus europäischer Sicht ist auffällig, dass es in den USA relativ wenige Änderungen der Verfassung gegeben hat. Was sind die Bedingungen, die dafür maßgeblich waren?
Ja, darauf kann man eine sehr einfache Antwort geben. Es sind einfach die extrem hohen Hürden für eine Verfassungsänderung. Sie benötigen, um die amerikanische Verfassung zu ändern, nicht nur eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses,
ja,
sondern sie benötigen darüber hinaus anschließend die Ratifizierung durch 3/4 der Bundesstaaten. Und das ist eine fast unüberwindliche Hürde. Wir haben tatsächlich seit 1791, nachdem also im Paket die ersten 10 Verfassungszusätze verabschiedet worden waren, die sogenannte Bill of Rights, haben wir tatsächlich nur 17 Verfassungsänderungen. Zwei davon heben sich gegenseitig auf, nämlich die Einführung und Abschaffung der Alkoholprohibition. Und wir haben außerdem 3 Verfassungsänderungen im Zusammenhang, also nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die Abschaffung der Sklaverei, das Bürgerrecht für Schwarze und dann das Wahlrecht für schwarze Männer zunächst, also der 13., 14. und 15. Verfassungszusatz, die dem